Wir wollen aufschlagen. Kolosser 2. Kolosser Kapitel 2. Von Vers 13 bis 16. Und er hat euch auch mit ihm lebendig gemacht, da ihr tot waret in den Sünden und in eurem unbeschnittenen Fleisch, und hat uns geschenkt alle Sünden und ausgetilgt die Handschrift, so wider uns war, welche durch Satzungen entstand und uns entgegen war, und hat sie aus dem Mittel getan und hat das Kreuz geheftet und hat ausgezogen die Fürstentümer und die Gewaltigen und sie Schau getragen, öffentlich, und einen Triumph aus ihnen gemacht durch sich selbst. So lasset nun niemand euch Gewissen machen über Speise oder über Trank oder über bestimmte Feiertage oder Neumonde oder Sabbate, welches ist der Schatten von dem, das zukünftig war. Aber der Körper selbst ist in Christo. Ich habe diese Stunde überschrieben, die Vergebung triumphiert. Eine alte Sage erzählt, Rom sei durch ein Erdbeben erschüttert worden. Es tat sich ein tiefer Spalt auf, der sich nicht mehr schloss, durch die ganze Stadt hindurch. Man versuchte alles Mögliche, den Abgrund aufzufüllen. Alles vergeblich. Ein Priester verkündigte eines Tags, der Abgrund werde sich erst schließen, wenn Rom sein Bestes opfere. Ein junger Ritter war bereit, sich hineinzugeben. Hoch zu Ross, mit glänzender Rüstung, sprengte er in den Abgrund, der sich sofort schloss. Soweit ich sage, die Heilige Schrift weiß noch von einem anderen Abgrund. Ein schrecklicherer Schlund, der sich zwischen Gott und Mensch aufgetan hat. Es ist die Ursünde des Ungehorsams. Ich möchte deshalb drei Hauptgedanken machen. Erstens, der Abgrund. Grund ist da. Zweiter Hauptgedanke, das Bild vom Schuldschein. Und der dritte Gedanke, jede Bekehrung ist ein Triumph über finstere Mächte. Erstens einmal, der Abgrund ist da. Wir wollen aufschlagen Jesaja 59, Vers 2. Prophet Jesaja 59.
In deine Ohren sind nicht abgehoben, sodass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet.
So, eure Sünden scheiden euch und euren Gott voneinander. Das ist der Abgrund, der einfach da ist. Und was haben Menschen versucht, diesen Abgrund der Sünde aufzufüllen? Es wurden Religionen gegründet. Ihr müsst die Sonne anbeten, mit offenen Augen in die Sonne schauen, wenn ihr Gott gefallen wollt. Ihr müsst Wallfahrten machen, nach Mekka pilgern oder nach Rom, wenn ihr Gott gefallen wollt. Ihr müsst euch kasteien, ihr müsst die Vorschriften beachten, wenn ihr Gott gefallen wollt. Ihr müsst meditieren, ihr müsst in euch hineinhorchen, wenn ihr Gott gefallen wollt. Ihr müsst den Sabbat heiligen, sagen die Adventisten. Ihr müsst wieder den Sabbat annehmen. Ihr müsst Vegetarier werden. Solange ihr noch Fleisch esset oder gar Schwarzwurst, könnt ihr Gott nicht näher kommen. Freunde, alle diese Dinge füllen doch den Abgrund der Sünde nicht auf. Ihr dürft niemals Blut übertragen lassen. Das dürft ihr nicht, denn das Blut ist heilig und im Blut ist das Leben. So sagen Zeugen Jehovas und noch andere Vorschriften. In der Gemeinde Jesu Christi in Kolosse, da war die Gefahr durch Einhaltung von Vorschriften, Beschneidung am Fleisch, durch tiefe menschliche Weisheit in ein engelgleiches Wesen und Leben zu kommen, sich zu Gott emporzuschwingen. Diese Menschen bildeten sich viel ein auf ihre Sätze und auf ihre Philosophie. Aber der Abgrund der Sünde blieb. In Wirklichkeit wurden dadurch die Menschen von Jesus abgelehnt. Gott lässt diese Versuche zu, um Menschen immer wieder zu enttäuschen. Um den Menschen immer wieder zu zeigen, siehst du, liebes Kind, der Abgrund ist noch da. Der Abgrund, der dich trennt von Gott. Heute will man diesen Sündenabgrund gar nicht wahrhaben. Der moderne Bundesbürger meint, Sünde gäbe es nicht. Es sei ein moralisches Missverständnis. Schuld gleich Sittenkomplex, hervorgerufen durch moralische Erziehung. Man misst es an seiner eigenen Vorstellung. Da, wo wir das Bewusstsein anerzogen bekommen haben, da ist Sünde. Und das sind überholte Begriffe. Wenn man dem Menschen vordemonstriert, das tut man nicht. Und tanzen ist Sünde, und stehlen ist Sünde, und saufen ist Sünde. Dann glaubt man es zuletzt selber. Ein Mann, der nicht christlich erzogen wurde, dem ich unlängst begegnete, der sagte mir, weißt du, Sünde gibt es nicht. Das habe ich bei mir längst abgehakt. Und dann ging es diesem Mann merkwürdig. Es ging ihm auf, ich bin ja von Gott getrennt. Ich kann Gott ja gar nicht erreichen. Ich bin ja verloren, losgelassen. Was ist Sünde? Liebe Freunde, es gibt eine Ursache der Sünde und es gibt Folgen der Sünde. Das müssen wir auseinanderhalten. Sonst kommen wir nicht klar. Was ist Sünde? Spaltung von Gott weg. Das ist Sünde. Jesaja 29, Vers 13. So. Aber ihr Herz ist getrennt von mir. Ihr Herz ist fern von mir. Das ist die Ursünde. Oder Jesaja 1, Vers 2 und 3.
Ich habe Kinder auferzogen und erhöht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn. Und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt nicht und mein Volk vernimmt nicht.
So, drastischer kann man es nicht sagen. Sie sind von mir abgefallen. Weg von mir. Dass die Verbindung mit Gott abgebrochen. Der Abgrund ist da, wer kann mir über diesen Abgrund weghelfen? Wer? Da kann einer ein ganz netter, anständiger Mensch sein, von vielen geschätzt und geachtet und geliebt. Und vielleicht muss der Herr über ihn sagen, du bist ja von mir weg. Du bist ja so weit von mir weg, so weit. Du bist Rebell gegen mich und meinen Willen. In der Bibel wird deshalb unterschieden von Sünde und Sünde. Aus der Trennung von Gott, der Ursünde, kommen dann die Sündenfolgen, die Tatsünden. Wir lügen, weil wir so weit weg sind von Gott. Wir verzweifeln, weil wir so weit weg sind von Gott, weil wir keine Verbindung haben zu dem lebendigen Herrn, zu unserem himmlischen Vater. Die Trennung ist da, der Abgrund ist da, auch wenn wir ihn nicht wahrhaben wollen, auch wenn wir versuchen, den Abgrund mit allerlei eigenen Werken ausfüllen zu wollen. Auch wenn wir uns vorsagen, ich habe doch nichts Böses getan, ich habe doch nicht gestohlen und ich habe nicht Ehe gebrochen und ich habe nicht. Den Abgrund können wir damit nicht füllen. Der bleibt. Wie soll aber ein Mensch um Heilung und um Vergebung und um Annahme bitten, wenn er nicht weiß, wie tief seine Schuld ist? Wenn er nicht ahnt, wie weit er weg ist von dem lebendigen Gott. Da kann es doch keine Heilung geben. Der Apostel bezeichnet hier den Zustand des natürlichen Menschen als Tod in Sünden und Vergehen. Ein Beispiel dafür ist uns ja der verlorene Sohn. Er war tot, sagt der Vater. Nein, nein, der war nicht tot. Der war quick lebendig. Der hat sein Gut durchgebracht mit Huren. Nein, der war nicht tot. Und trotzdem sagt der Vater, dieser mein Sohn war tot. Er war für mich tot. Und ist wieder lebendig. Er hat sich von mir entfernt. Und jetzt ist er wieder heimgekehrt, lebendig geworden. Es sind die Sünden im Wort, Werk, in Gedanken, Empfindungen. Paulus schreibt davon, im Bild vom Schuldschein. Das begreifen wir gut. Die Schuld steht in Gottes Gedächtnis. Wer will da in Gottes Gedächtnis die Schuld auslöschen? Die Schuld ist auch im Gewissen des Menschen geschrieben, in dem anklagenden Gewissen des Menschen, auch wenn der Mensch Augen und Ohren davor verschließt. Nichts vermag sie zu löschen. Nichts vermag den Abgrund zuzuschütten. Kein Gebet, keine Tränen und keine Reue. Anklagend bleibt die Schuldakte mit dem verdammenden Zeugnis vor der Heiligkeit Gottes bestehen. Bis er die Akte aus der Mitte nimmt und heftet sie ans Kreuz. So heißt es in unserem Text. Aus dem Mittel getan und an das Kreuz geheftet. aus der Mitte zwischen Gott und Mensch weggetan. Jetzt muss ich etwas ganz Großes sagen. Wir stehen still und blicken auf eine große, große Sache zurück, die vor bald 2000 Jahren geschehen ist. Dort in jener Stunde, als unser Heiland am Kreuz hing, wurden alle unsere Vergehungen getilgt. Und dadurch, dass Jesus Christus lebendig gemacht worden war, durch Kraft Gottes haben auch wir ein neues Leben mit Christo lebendig gemacht. Vers 13. Da heißt es, und er hat euch auch mit ihm lebendig gemacht. Das Kreuz ist jetzt leer. Zu was? Da waren Judenlehrer, welchen den Kolossern Satzungen und Gesetze auferlegen wollten. Denen sagt Paulus, die Handschriften in Satzungen und Gesetzen ans Kreuz geheftet. Freunde, dazu ist jetzt das Kreuz da. Jetzt. Diese Handschrift, die uns so schuldig machte, aus der Mitte getan, weg, weg. Wen hat er ans Kreuz getan? Es heißt nicht, indem er Christus zum anderen Mal an das Kreuz nagelte, sondern die Handschriften, die gegen uns sind, die hat er ans Kreuz geheftet. Frage. Dann hat Gott schon, ehe wir geboren waren, alle unsere Vergehen hinter sich geworden. Ist das nicht wunderbar? Das ist die frohe Botschaft für Kinder Gottes. Schuld und Sünde ist bedeckt. Wir sind sein für Zeit und Ewigkeit. Wenn Gott in seiner Heiligkeit mit uns rechnen will, dann muss er sagen, weg! Weg mit dir! Dein Schuldbrief ist rot überzogen. Martin Luther lag in großer Anfechtung darnieder. Der Feind hielt ihm den ganzen Schuldbrief hin, in einem Traum, ganz voll geschrieben und dann noch einen zweiten Schuldbrief. Martin Luther wurde ganz elend. Wie krieg ich diese Schuld los? Und da trat Jesus auf und goss sein Blut darüber und die Handschrift war gelöscht. Der Herr Jesus hat uns durch sein einmaliges vollkommenes Opfer am Kreuz, ein Geschenk gegeben, das alles Denken übersteigt. Wie schwer mag es für die Kolosser gewesen sein, den rechten Blick für die große göttliche Tatsache zu bekommen. Freunde, auch heute noch ist es für einen Menschen schwer. Es gibt viele Kinder Gottes, die lassen sich wieder in Systeme hineinzwingen, von welchen sie durch den Tod Christi befreit sind. Man glaubt an Christus, aber kämpft sich ab im eigenen Streben und Ringen, die Seligkeit zu schaffen. Ganz besonders ist das der Fall, wenn wir immer wieder in die gleiche Sünde fallen. Wo der Dichter sagt, darf ich denn wiederkommen, mit derselben Schuld hast du nicht verloren, endlich die Geduld. Ja, du darfst wiederkommen mit derselben Schuld. Gott hat aus der Mitte getan, ans Kreuz geheftet. Manches Mal muss ich verzagten Menschenkindern in der Seelsorge sagen, du, sag einmal, muss denn der Heiland noch einmal ans Kreuz für dich? Oder genügt einmal? Genügt. Also, glaub es doch. Der Herr muss doch nicht noch einmal ans Kreuz für dich. Die Seligkeit und Befreiung ist durch Christus schon geschehen. Schon. Da sind zwei Freunde, einer davon steht schon länger im Glauben und der andere ist eben erst zum Glauben gekommen. Da gibt es ein Gespräch. Und da sagt der, der eben erst erweckt worden ist, sag einmal, was muss ich denn tun, damit ich selig werde? Da sagt der andere lächelnd, tun, tun. Du brauchst gar nichts tun. Es ist alles für dich schon getan. Das geht es. Christus hat alles für alle getan. Die Heilige Schrift preist uns die Erlösung durch den Hohepriester Jesus an. Hebräer 9, Vers 12. Hebräer Kapitel 9. Auch nicht durch der Becke oder Kälberblut, sondern durch sein Eigenblut einmal in das Heilige eingegangen und hat eine vorläufige Erlösung erfunden. So. Unterstreichen wir das doch. Und hat eine ewige Erlösung erfunden. Und wir wollen Sünden abverdienen. Merken wir, wie widersprüchlich das ist. Wir wollen durch unser eigenes, unsere Sünden abverdienen. In Christus wohnt die Fülle und wir verzagen in unserer Armseligkeit. Was nützt es uns, dass in ihm die ganze Fülle wohnt, wenn wir keinen Gebrauch davon machen? Was nützt es? Bitte, Gebrauch davon machen. Dann fließt der Segenstrom, der aus dem Meer der göttlichen Herrlichkeit fließt, nutzlos für uns Verdurstende. Ach, ich möchte so gern uns fragen, besitzen wir etwas von dieser überströmenden Leben? Noch eine Stelle. Johannes 10, Vers 11. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Warum klagen wir immer wieder über das Fallen und Aufstehen in Sünde und Welt? Fehlt uns die Kraft? Warum nehmen wir nicht aus dieser Fülle Kraft? Kräfte, die bereit liegen. Fehlt uns Freude und Frieden. Warum trinken wir nicht aus dem Strom, der in Christo Jesu ist? Warum quälen uns Sorgen und Zweifel im Blick auf den kommenden Tag, vielleicht auch im Blick auf das Ende unseres Lebens? Warum quälen uns da Sorgen und Zweifel? Und der Herr Jesus hat uns die herrlichsten Hoffnungen der zukünftigen Welt gegeben. Weil wir nicht nehmen im Glauben die Kraft Christi, deshalb erfahren wir nicht die Befreiung, und zwar die Befreiung von uns selbst und von allem, was in Christus ist, dass wir das anziehen. Die Handschrift ist zerrissen, die Zahlung ist vollbracht. Er hat uns wissen lassen, dass er uns frei gemacht hat. In dem nun 15. Vers finden wir den Triumph Christi über finstere Mächte. Jede Bekehrung ein Triumph über finstere Mächte. Das ist mein Schlussgedanke. Wer das erfahren hat, was wir besprochen haben, der wird bewahrt und befreit von Hochmut, die eine dämonische Kraft ist. Hochmut ist eine starke Mauer gegen jede Bekehrung. Kein hochmütiger Mensch kann sich bekehren. Hochmut ist im Weg. In B lebte ein Beamter, der allgemein wegen seines Stolzes bekannt war. Gang und Haltung brachten es zum Ausdruck, wie groß er von sich dachte. Er war unnahbar und galt als sehr stolz. Wegen Unterschlagung kam er ins Gefängnis. Täglich sah er sich in Sträflingskleidern. Als er herauskam, war aller Hochmut weg. Gebeugt, demütig ging er seinen Weg. Sein ganzes Wesen trug die Überschrift geschenkte Sünde, begnadigter Sünde. Wer stolz ist, den kann er wohl demütigen. So ist jede Bekehrung ein Beweis der Kraft Christi. Nehmen wir einmal die gewaltige Bekehrung des Saulus von Tarsus. Wie war dieser Saulus von Mächten und Gewalten getrieben, gehalten, bis hin zum Morden der Christen? Bis zur Unsinnigkeit, sagt er einmal, habe ich die Christen verfolgt. Ein scheinbarer Siegeszug gegen das Christentum. Mächte der Blindheit, Gewalten des Hasses trieben ihn. Sie ließen ihn nicht los. Finstere, unsichtbare Mächte und Kräfte bahnten diesen Saulus von Tarsus. Und dann hat der Auferstandene ihn besiegt, vom Pferd geworfen. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Bis Jesus ganz über diese unsichtbaren Mächte siegte, da lag Saulus blind und verzweifelt in Damaskus. Darum kann jetzt dieser einstige Saulus schreiben, Christus hat durch den Erlösertod die Fürstentümer und Gewalten, jene finsteren, unsichtbaren Mächte und Kräfte ausgezogen. keine Macht im Himmel und auf Erden und unter der Erde kann uns mehr halten. Nicht einmal der Tod kann uns halten. Wenn wir im Glauben stehen, mit ihm verbunden sind. Deshalb müssen wir erkennen, dass jede Bekehrung ein Kampf ist zwischen Licht und Finsternis. Beobachtet es einmal. Bis ein Mensch zum Glauben kommt, was das absetzt. Wie da Mächte die Menschen halten. Jede Bekehrung ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Deshalb bedarf es sehr der Fürbitte der Gläubigen, dass Menschen zum Glauben kommen, sich bekehren, ganz klar. Halbe Christen haben wir genug. Da brauchen wir nicht noch ein paar. Aber Menschen mit ganzer Hingabe an Christus, die dann auch den ganzen Sieg erfahren und erleben in ihrem Leben. Darum sagt der Herr Jesus, Lukas 15, es wird Freude sein im Himmel bei den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Weil das ein Triumph ist, weil jede Bekehrung ein Sieg ist über finstere Mächte. Deshalb wird selbst bei den Engeln Gottes Freude sein. Im Himmel ein Jubel durch den Himmel gehen. Paulus erinnert an einen siegreichen Feldherrn, der vom Kampf zurückkehrt. Die Gefangenen werden öffentlich zur Schau gestellt und ein Triumph aus ihnen gemacht. Dieses Bild braucht der Paulus. So hat Jesus Christus durch seine Auferstehung alle Mächte überwunden und sie den erlösten Kinder Gottes und den Engeln, den unsichtbaren Welten, öffentlich zur Schau gestellt. Tod und Teufel überwunden. Triumph! Auch die Mächte des Okkulten musste des Okkultismus, der Zauberei hat er überwunden. Diese Mächte habe ich kennengelernt in meiner Seelsorge. Wie Menschen immer wieder hineingezogen werden in diese Gewalt durch Horoskope, durch Handlinienlesen, durch Tischrücken, durch Toten befragen, ja durch bewusste Satanskirchen. Wir hatten jetzt auf dem Bodenseelager einige Jungen mit dabei. Bruder Turner hat es erzählt, dass da einer in seinem Schlafzelt eine Satansmesse gelesen hat. Selbst auf unserem Lager kommen solche Jungen, die schon eingeweiht sind in die Satanskirche. Wie schwer kommen solche Menschen zum Glauben und zur Bekehrung? Bis die es fassen können und nehmen können, da wehrt sich der Böse dagegen. Ich erlebte einen Mann, der fürchterliche Tage durchmachte, von Aberglauben geplagt und gejagt. Wenn er ein schwarzes Auto sah, dann wusste er bestimmt, dass ein furchtbares Unglück in seiner Familie passiert. Da war er ruhelos. Und wenn ich ihm sage, hör mal, das ist lächerlich. Ja, aber ich kann nichts dafür. dann fing er an zu toben. Oder wurde ihm gewährt, einen bestimmten Weg zu gehen. Da geht er mit seiner Frau durch den Ort und plötzlich trennt er sich von seiner Frau, macht einen Umweg. Wenn seine Frau sagt, wieso? Wieso, was machst du denn da wieder? Sagt er, ach, da versperrt mir eine böse Macht den ganzen Weg. Ich kann den Weg nicht gehen. Ich muss einen Umweg gehen. Geplagt. Dann kam es stundenlang zu Wutausbrüchen gegen Gott und Menschen. Dann erlebte er unter ständiger Fürbitte Befreiung. Die Anläufe wurden weniger und immer seltener. Und heute darf er ein befreites Gotteskind sein. Was war die Ursache im Leben dieses Mannes? Großmutter und Mutter haben Zauberei getrieben. Die leben längst nicht mehr. Der Sohn, der Mann, ist geplagt von diesen finsteren Mächten gewesen. Fürsten, Gewalten werden ausgezogen. Und ein Triumph aus ihm gemacht, durch Jesus Christus. Unsichtbare Mächte und Kräfte wollen auch Kinder Gottes immer wieder in ihren Machtbereich hineinziehen. Darum wachet. Nicht umsonst sagt der Herr, wachet und betet und haltet an und nehmet wahr, von welcher Seite ihr bedroht seid. Innerlich, von welcher Seite ihr in Versuchung kommt, von welcher Seite ihr abgelenkt werdet von Jesus. Der Herr bewahre uns in seiner großen Güte. Ein alter Evangelist, durch den Billy Graham zum Glauben kam, der schrieb diesem, als Billy seine Predigtätigkeit begann: Ich möchte dich davor warnen, dieselben Fehler zu machen wie ich. Dabei nannte er drei Bereiche, in denen unsichtbare dämonische Mächte gern die Prediger versuchen. Der alte Evangelist, durch den Billy Graham zum Glauben kam: Ich möchte dich davor warnen, dieselben Fehler zu machen wie ich. Dabei nannte er drei Bereiche, in denen unsichtbare dämonische Mächte gern die Prediger versuchen. Nicht irgendwen, sondern auch die Zeugen und Prediger des Namens Jesu. Dann nennt er drei: Stolz, Geld und Moral. Darum zeigt uns der Kolosserbrief, wie Jesu Tod und Grab überwunden hat. Und weder das versiegelte Grab noch der Stein vor dem Grab ihn halten konnte. Jesus, mein Herr, ist Sieger und lebt. Und ich bin hineingenommen in diesen Sieg Jesu Christi. Der Triumph der Vergebung, der Triumph der Gnade, der Triumph des Blutes Jesu Christi, der Triumph der Auferstehung Jesu Christi. Wir müssen die Gnadentaten unseres Herrn frisch halten, darüber wachen, dass sie uns nicht alltäglich werden. Wir wollen beten. Und dafür danken, Herr, dass deine Güte so groß ist und dass sie uns geschrieben ist in deinem Wort und dass wir die Zusagen haben und auch die Warnungen und Mahnungen haben. Und wir wollen uns mahnen lassen, auch an diesem Tag. Herr, mach uns hellwach, dass wir wahrnehmen, auch in unserem Leben, wo uns das Köstlichste eingeschränkt werden soll, wo uns das Köstlichste genommen werden soll, wo wir so leicht verlieren, was du uns angeboten hast. Lass jetzt den Strom aus dem Heiligtum, aus deinem Heiligtum, auf unser Leben und Wesen durchfließen und durchziehen. Hand, die nicht lässt, halte du uns fest. Amen.